Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Markus Rex. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Polarforscher, waren Expeditionsleiter der größten Arktis-Expedition unserer Zeit. Und seit 4 Wochen sind Sie jetzt zurück. Können Sie uns mal mitnehmen? Ein Freitagvormittag, noch vor 4 Wochen bei Ihnen. Wie sah das aus? Welches Bild hat sich da geboten?
Ja, da wäre bei dem Bild wäre sehr viel Eis mit dabei. Los geht jeder Tag an Bord um 7 Uhr mit dem Meeting mit dem Kapitän, zwischen Expeditionsleitung und Kapitän, um den Tagesplan zu besprechen. Dann schauen wir uns das Wetter an mit unserem Meteorologen, entscheiden, ob wir unsere Pläne so weiterführen können, wie wir sie am Vorabend geplant hatten. Und dann gehen die Leute aufs Eis und machen die wissenschaftliche Arbeit draußen auf dem Eis. Die meiste Arbeit war auf dem Eis.
Sie sind vielen SWR1-Hörerinnen und Hörern bekannt durch Ihr Audio-Logbuch, denn ein Jahr lang waren Sie quasi immer wieder zugeschaltet. Es gibt auch noch den tollen Podcast Weltwunderkugel. Jetzt fragt man sich natürlich, so eine Expedition, die im Herbst startet. Wie kommt ein Eisbrecher dort überhaupt hin, wenn das Eis besonders dick ist?
Im Herbst geht das gut, denn da ist ja gerade der Sommer vorbei und im Sommer schmilzt das Eis. Und gerade im Sommer 2019, nach diesem Sommer sind wir ja losgefahren, war das Eis ganz stark aufgeschmolzen. Es war einer der wärmsten Sommer in der Arktis und wir sind ohne jede Schwierigkeiten reingekommen. Es war im Gegenteil eher bedenklich zu sehen, wie erodiert und wie aufgeschmolzen das Eis war. Und es war gar nicht so einfach, eine Eisscholle zu finden, die überhaupt stabil genug war, um unser Forschungsstädtchen darauf zu errichten.
Wie haben Sie diese Scholle dann ausgemacht? Das konnte im Vorfeld ja sicherlich auch nicht aus der Luft schon beschlossen werden, oder?
Nein, man kann zwar aus Satellitendaten, die um die Erde kreisen, ein paar Eiseigenschaften ablesen. Meistens liegt eine Wolkendecke drüber. Das heißt, wir verwenden meistens Radarsatelliten, die durch die Wolken durchgucken und konnten in den Satellitendaten auch bestimmte Eisschollen vorher schon oder in der Anfahrt identifizieren. Aber welche Eigenschaften die haben, das sehen wir da drin nicht. Dazu muss man hinfahren, mit dem Helikopter drauffliegen, Eisbohrkerne ziehen, um auch die innere Struktur des Eises zu sehen und um auch die Eisdicke beurteilen zu können. Und das war deprimierend, was wir da am Anfang gesehen haben.
Und dann ging es darum, ein Jahr lang Daten zu sammeln, sich einzufrieren am Nordpol. Wie ging das vonstatten? Das Wort Drift spielt dabei eine ganz große Rolle.
Richtig, denn die Eisfläche ist ja nicht statisch. Das ist nicht einfach wie eine Betondecke über dem arktischen Ozean, sondern das ist eine relativ dünne Schicht aus, damals als wir angefangen haben, weniger als 80 Zentimeter Eis auf einem 4000 Meter tiefen Ozean. Und diese dünne Eisschicht wird vom Wind über die Polarkappe getrieben und auch etwas von den Strömungen beeinflusst. Dabei wird sie ständig verformt und sie nimmt alles mit, was im Eis eingeschlossen ist. Und das haben wir genutzt, um uns selber über die Polarkalotte zum Nordpol schieben zu lassen.
Ja, und das war ein riesiges Team. Wissenschaftler aus mehr als 20 Nationen waren daran beteiligt. Ein Mammutprojekt. Sie kennen die Arktis natürlich richtig gut. Dennoch, diese Expedition, welchen Stellenwert hat die für Sie persönlich?
Es ist, glaube ich, für alle Beteiligten die Expedition unseres Lebens. Es ist die größte Arktis-Expedition jemals. Es ist eine der historischen Meilensteine der Arktis-Erkundung. Und jeder, der dabei war, ist sich auch darüber bewusst, dass er sehr wahrscheinlich in seinem Leben nicht nochmal etwas Vergleichbares wird durchführen können.
Jetzt sind Sie zurück von der größten Arktis-Expedition unserer Zeit. Eingefroren am Nordpol heißt Ihr Buch. Und ganz zu Beginn beschreiben Sie die Stille. Können Sie uns mal mitnehmen, wie die Stille am Nordpol klingt?
Da müsste ich jetzt wahrscheinlich mal eine Minute schweigen. Aber ich weiß nicht, ob Ihre Radiohörer dabei die Stille richtig wahrnehmen könnten, denn sie sind immer umgeben von Geräuschen, wie hier in unseren Breiten eigentlich immer. Sie bekommen niemals eine vollständige Stille hin. Irgendetwas tickt immer, irgendein Maschinchen im Hintergrund hören Sie oder Sie hören vielleicht auch die viele hundert Meter entfernte Straße noch. Das ist anders in der Arktis. Da ist nicht nur bis zum Horizont nichts um einen herum, sondern noch 1000 Kilometer über den Horizont hinaus ist nichts. Nur diese unendliche Weite der Eisfläche. Und wenn man dann mal ganz still wird, nicht mehr atmet, natürlich nicht mehr spricht und sich nicht bewegt, dass die Kleidung nicht raschelt, dann ist man von dieser absoluten Stille umgeben und fängt an, die kleinsten Geräusche wahrzunehmen. Das ganz leise Quietscheln des Eises unter einem, denn es ist ja eine Eisfläche, die sich bewegt, die so ganz, ganz leise quietschende Geräusche macht. Man hört sogar, wenn man ein bisschen Wind hat, das Einschlagen der einzelnen Eiskristalle, die vom Wind über die Schneeoberfläche getrieben werden, unten im Schnee, also ein leichtes, knisterndes, rauschendes Geräusch. So absolut still wird es nicht, aber diese ganz leisen Geräusche, die machen die Stille eigentlich noch begreifbarer.
Es klingt so, als würde die Wahrnehmung dabei automatisch geschärft. Ist das so?
Das ist so. Die Sinne schärfen sich dabei. Ich glaube, es gibt einem auch mal die Freiheit des Geistes, um breit und gut sich Gedanken zu machen, ohne Ablenkung ständig durch irgendwelche Geräusche oder Leute, die was von einem wollen. Es ist eine ganz interessante und auch eine wunderbare Erfahrung.
Jetzt sind Sie Polarforscher. Es gibt sehr, sehr viele Klimaaktivisten. Schaffen Sie das, voneinander zu trennen?
Ja, ich begreife mich wirklich überhaupt nicht als Aktivist. Unsere Aufgabe ist es, die wissenschaftlichen Grundlagen zu schaffen, damit wir die Konsequenzen unseres heutigen Handelns, unserer heutigen Entscheidungen verstehen. Und nur wenn man die Konsequenzen gut verstanden hat und sich dieser Konsequenzen bewusst ist, kann man gute Entscheidungen fällen. Die Entscheidung ist dann bei allen Menschen, in den Händen jedes Einzelnen, denn jeder Einzelne in unseren Demokratien bestimmt über unsere Zukunft mit. Das bringt eine große Verantwortung mit sich und diese Verantwortung kann er nur wahrnehmen, wenn er darüber informiert ist, was seine Entscheidungen bedeuten. Und dazu sind wir da. Das ist unsere Mission, das genau herauszufinden und den Menschen zu erzählen.
Verstehen können wir nur anhand von Fakten. Ihnen ging es darum, diese Fakten und Daten zu sammeln. Ein Jahr lang die Daten sammeln über den Eisbrecher Polarstern. Warum ausgerechnet über ein Jahr?
Die Klimaprozesse in der Arktis sind in den verschiedenen Jahreszeiten völlig unterschiedlich. Es gibt kaum eine Region der Welt, die zwischen Winter und Sommer sich so drastisch unterscheidet wie die Arktis. Im Winter haben wir es mit Temperaturen unter minus 40 Grad zu tun, gefühlte Temperaturen dann, wenn es noch ein bisschen Wind dazu kommt, unter minus 60 Grad. Komplette Dunkelheit, Schwärze der Polarnacht, kein Energieeintrag, weil die Sonneneinstrahlung fehlt. Das ist fürs Klima ganz besonders wichtig. Im Sommer sind die Temperaturen um 0 Grad, die Sonne brennt 24 Stunden am Tag auf das Eis. Die Eisoberfläche wird nass und füllt sich mit Schmelztümpeln. Und dadurch sind auch die Klimaprozesse komplett unterschiedliche. Und sie müssen alle über alle Jahreszeiten hinweg im Klimamodell richtig abgebildet werden.
Und Sie beschreiben jetzt die Arktis als die Region in der Welt, in der sich das Klima am schnellsten verändert. Wieso denn das?
Das ist tatsächlich der Fall. Die Arktis erwärmt sich viel schneller als der Rest des Planeten. Im Jahresmittel mindestens doppelt so schnell, eher noch mehr. Und im Winter ist die Erwärmung sogar noch viel ausgeprägter. Warum das? Dazu sind wir auch aufgebrochen, das besser zu verstehen. Wir wollen dieses ineinandergreifende Räderwerk der Klimaprozesse in der Arktis besser verstehen, um auch herauszufinden, warum die Erwärmung so drastisch ist. Es wirken einfach ein paar verstärkende Mechanismen, die den Klimawandel weiter anheizen dort.
Lässt sich denn schon verstehen anhand von Daten, was so ein Flug von Stuttgart nach New York in der Arktis vielleicht verursachen kann?
Ja, es gibt Abschätzungen darüber. Die Freisetzung von CO2 und weiteren Gasen, die zusammen mit CO2 im Bereich der Tropopause emittiert werden, heizen natürlich die Klimaerwärmung mit weiter an. Und ein Transatlantikflug zerstört so etwa 3 Quadratmeter Eis in der Arktis.
Und ganz detailliert haben Sie darüber gesprochen, auch in dem Podcast mit Christiane von Wolf in der Weltwunderkugel. Einfach da reinhören in die Nummer 1. 4 gibt es insgesamt. Und Sie waren damit auch nominiert für den Deutschen Radiopreis. Ich weise immer wieder gerne darauf hin. Es lohnt sich wirklich. Sie haben Monate in der Arktis verbracht. Und da denken wir natürlich auch gleich, wenn wir an Tiere denken, an die Eisbären. Es gab mehr als 60 Begegnungen mit Eisbären. Welche Begegnungen, wenn Sie es gerade mal Revue passieren lassen, haben Sie noch ganz besonders in Erinnerung?
Es gab sehr viele, die eindrücklich sind. Also zum ersten Mal sind Eisbären wunderbare Tiere, halbe Tonne schwer, majestätische, große Tiere, die sich aber geschmeidig wie Katzen über das Eis bewegen. Es ist fantastisch, ihnen zuzusehen in ihrem natürlichen Lebensraum. Man sieht ihnen an, dass sie die Könige der Arktis sind. Sind aber für Menschen leider gefährlich. Hungrige Eisbären fallen manchmal auch Menschen an, weil sie als Nahrung ansehen.
Gelten als das gefährlichste Raubtier an Land?
Ja, es ist auch während unserer Expedition auf Spitzbergen, also in einem anderen Teil der Arktis, ist wieder ein Mensch ums Leben gekommen durch einen Eisbärangriff. Also es ist ein ständiges Risiko, dessen wir uns auch immer bewusst waren. Deswegen hatten wir ein sehr ausgefeiltes Eisbär-Schutzkonzept. Eine Begegnung, die mir besonders in Erinnerung ist, ist, dass ein Eisbär während der Polarnacht in der Dunkelheit tatsächlich unbemerkt sich in unser Forschungscamp eingeschlichen hat. Die Eisbären schleichen sich auch wirklich an. Sie verbergen sich hinter den Presseisrücken und wie Katzen schleichen sie sich an. Und erst entdeckt wurde, als er 40 Meter weg war von einem der Teams auf dem Eis, vom Eisbärwächter. Jedes Team ist von einem Eisbärwächter begleitet. Sich nicht hat vertreiben lassen durch das Abfeuern von Signalmunition, so Blitzknallmunition, was wir zunächst mal einsetzen, um Eisbären zu vertreiben, um Zeit zu gewinnen, an Bord zurückzukehren. Und das ist dann natürlich schon keine so schöne Situation, war ziemlich kritisch.
Wie ging's aus?
Der Eisbärwächter hat dann letztlich einen scharfen Schuss mit dem Gewehr abgegeben als Warnschuss weiterhin. Den Knall, der ist noch ein bisschen lauter und vor allen Dingen beim Menschen zu verorten für den Eisbären, der hat dann gewirkt und der Eisbär ist davon getrabt. Und dann hatten wir genügend Zeit, um alle Leute an Bord zurückzubringen.
Ist ganz interessant, im Einband Ihres Buchs, da haben Sie eine große Karte des Forschungscamps und da haben Sie dann auch verzeichnet Eisbären an einer Ecke. Das kann man doch so eigentlich gar nicht ausmachen, oder?
Naja, die Eisbären tauchen natürlich ohne Vorwarnung an allen möglichen Ecken dieses Camps immer mal auf. Und man muss immer darauf vorbereitet sein, dass plötzlich ein Eisbär dasteht. Und das ist eine große Herausforderung. Wenn mal 2 Wochen keiner mehr da war und ein Eisbärwächter schützt sein Team auf dem Eis, starrt 2 Stunden lang in die absolute Schwärze der Nacht, in die Dunkelheit, versucht durch die treibenden Schneeflocken hindurchzuschauen, die ihn blenden. Im Licht seiner Stirnlampe sind das lauter weiße blinkende Punkte. Und in der Schwärze dahinter muss er sehen, ob da ein Eisbär ankommt. Das erfordert eine Wahnsinnskonzentration und ist nicht ganz einfach, wenn man sich nicht mal wieder klar macht, da können wirklich welche kommen.
Was ist denn die wichtigste Verhaltensregel? Die wurde Ihnen wahrscheinlich vorher auch mitgegeben. Ich glaube, ich habe mal gelesen, allgemein bei Bären eher langsam verhalten als schnell, oder?
Also für uns ist die absolut wichtigste Regel, Begegnungen mit Eisbären zu vermeiden. Wir haben schon ein sehr gestaffeltes Sicherheitskonzept gehabt mit Wärmebildkameras an Bord des Schiffes, die die ganze Zeit den Horizont beobachtet haben, in der Hoffnung, Eisbärannäherung schon rechtzeitig zu bemerken. Wenn ein Eisbär tatsächlich schon sehr nah rangekommen ist, dann soll man versuchen, ihn durch Lärm oder durch Schreckschussmunition eben zu vertreiben. Es hilft wirklich auch manchmal seine Neugier auszunutzen, also einen Rucksack zurückzulassen, während man sich zurückzieht, damit der Eisbär erstmal den Rucksack erkundet. Das mussten wir, in die Situation sind wir allerdings nie gekommen. Wir hatten immer genügend Zeit, dass alle Leute noch sicher an Bord zurückkehren konnten.
Sie müssen natürlich als Expeditionsleiter ein Mensch sein, der sich wirklich auf jede Situation einstellen kann. Gab es dennoch mal eine Situation, die Sie komplett aus der Bahn geworfen hat, die Sie umgehauen hat?
Tatsächlich die Situation, die uns zu völlig neuen Denken gezwungen hat, war das Hereinbrechen der Corona-Pandemie. Also gar nicht etwas, was auf dem Eis stattgefunden hat. Da hatten wir jeden Tag mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Aber Herausforderungen von einem Typ, die, wie wir sie erwartet hatten, nämlich Bildung von Rissen im Eis, Abschreiben von Teilen unseres Forschungscamps, Zerreißen von Stromleitungen, all so ein Zeug. Damit hatten wir gerechnet. Aber dass uns eine Pandemie zerlegen würde, damit hatten wir tatsächlich nicht gerechnet.
Wie hat die Expedition Mosaik am Nordpol eigentlich vom Ausbruch der Pandemie erfahren? Sie haben eben gesagt, ja, das war etwas, was Sie wirklich auch umgehauen hat. Damit konnte niemand rechnen.
Ja, das war für uns natürlich wirklich eine schwierige Situation. Erfahren hat unser Team im Eis über die ganz normalen Nachrichtenkanäle. Wir konnten Textnachrichten austauschen die ganze Zeit, kleine, kurze Textnachrichten. Es wurde jeden Tag eine Nachrichtenzusammenfassung an Bord geschickt zu 4 Seiten und auch die Tagesschau in einer ganz runtergesampelten, schlechten Qualität, aber sie wurde jeden Tag an Bord übertragen, sodass die Menschen zumindest grob der Nachrichtenlage folgen konnten.
Ja, Sie schreiben, Sie waren im Grunde immer auf ein Scheitern eingestellt. Wie nah am Scheitern waren Sie denn dran?
Das hat uns wirklich an den Rand des Abgrunds gebracht. Die Expedition war ja extrem logistisch aufwendig und komplex. Wir hatten nicht nur unseren Eisbrecher in der Arktis eingefroren, wir hatten 6 weitere Eisbrecher und Forschungsschiffe im Einsatz, um diese Expedition zu versorgen und möglich zu machen. Und die Pläne dafür, wie diese Eisbrecher alle über die Arktis tanzen, in einem Ballett, um sich an der richtigen Stelle jeweils den Nachschub an Treibstoff und Lebensmitteln zu bringen, das war in Jahren vorher entwickelt worden. Und jetzt durch Corona waren alle die Schiffe, die wir für die zweite Hälfte der Expedition einsetzen wollten, nicht mehr verfügbar, sind in ihre Heimathäfen von ihren Heimatländern zurückbeordert worden und konnten nicht mehr eingesetzt werden. Und wir hatten ein Team im Eis und wussten nicht, wie wir es versorgen sollen. Das war eine ganz, ganz schwierige Situation.
Ja, das ist in Ihrem Buch sehr spannend beschrieben, wie Sie dann wirklich schreiben, von einem Hafen zum nächsten kamen Sie nicht mehr rein. Jeder Hafen wurde dicht gemacht. Was hat das mit Ihnen gemacht als Expeditionsleiter?
Es kam ja ein Schlag nach ein Schlag. Es war eine ganz dynamische Phase. Zunächst mal hat Norwegen die Grenzen dicht gemacht. Wir mussten unsere Flugzeugeinsätze, die wir geplant hatten, mussten wir absagen. Und dann auf stündlicher, täglicher Basis kamen die Einschläge. Der Hafen hat dicht gemacht, der Hafen hat dicht gemacht. Wir hatten ein Team, was gerade auf dem Rückweg war, auf einem unserer Partner-Eisbrecher. Wir wussten gar nicht, wo wir das an Land bekommen zu dem Zeitpunkt. Und wir haben uns von jedem Einschlag immer sehr schnell wieder berappelt, haben uns geschüttelt und gesagt, so, jetzt weitermachen. Irgendwie müssen wir eine Lösung finden. Zunächst mal musste das Team, was an Lösungen arbeitet, aufgestellt werden. Wir hatten ein Logistikteam, welches eine Größe hatte, um einen fertigen Plan für eine Expedition durchzuführen, zu implementieren, aber nicht ausreichend aufgestellt war, um einen komplett neuen Plan, den wir vorher in Jahren entwickelt hatten, jetzt in 2 Wochen neu zu denken. Also wir mussten das Team gewaltig vergrößern, die Managementstrukturen dafür einrichten. Und da haben wir uns sofort an die Arbeit gemacht und im Endeffekt war es ja erfolgreich auch.
Für Sie ging es dann zum zweiten Teil Ihrer Expedition auch erstmal in Quarantäne. Und diesen Teil zu lesen, hatte ich fast den Eindruck, na ja, Sie haben dieser Situation 14 Tage im Hotel auch erstmal etwas abgewinnen können. Oder täusche ich mich?
Tatsächlich. Es war ja direkt davor, war ja die Hölle los. Wir mussten wirklich sehen, wie wir diese Expedition retten können. Es stand am Abgrund und war eine ganz intensive Zeit, auch eine Zeit, die nicht einfach war. Die hat mir jetzt gewuppt. Es war klar, es geht weiter, wir bleiben bis zum Ende und dann ist so eine 14 Tage Ruhephase in einem Hotel alleine auf sich gestellt, tatsächlich was ganz Angenehmes.
Und dann schreiben Sie ganz akribisch wirklich von den ersten Fällen in Bayern, die auftauchten, dann der Fall in Heinsberg. Da schimmert so durch, der Wissenschaftler, der versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ist es egal, um welches Thema es geht bei Ihnen, der Fall?
Ich glaube schon. Und natürlich, hier war es ja von vornherein klar, das ist etwas, was da auf uns zukommt, was unsere Expedition bedrohen kann, wo die Einschläge gerade näher kommen. In Bayern war sehr schnell eingedämmt, in Heinsberg war ganz schnell klar, das werden wir nicht eingedämmt kriegen. Der Mensch hatte Kontakt zu was weiß ich wie vielen Leuten. Da reift natürlich dann auch, wenn man sich wirklich mit den Hintergründen und auch im Detail damit beschäftigt, sofort die Sorge, okay, wir müssen hier tätig werden. Das bedroht das, was wir selber tun.
Sie beschreiben Ihr Leben eingefroren im Eis am Nordpol und im Logbuch schreiben Sie, dass Sie sich irgendwann die Haare selbst geschnitten haben. Wie weit waren Sie von einer menschlichen Siedlung entfernt?
Während verschiedenen Phasen der Expedition 1500 Kilometer, sonst mehr als 1000 Kilometer von der nächsten menschlichen Siedlung. Wir waren schon sehr isoliert da oben.
Und diese Dunkelheit im Winter und dann die Helligkeit im Sommer, wie unterscheidet sich das?
Es ist Wahnsinn, wie unterschiedlich die Arktis zwischen Winter und Sommer ist. Wir haben im Winter diese absolute Schwärze der Polarnacht, ein halbes Jahr lang. Dann haben wir nur 1-2 Wochen Sonnenauf- und Untergang. Und danach ist es die ganze Zeit hell. Die Sonne zieht die ganze Zeit am Horizont lang, schraubt sich langsam höher in den Himmel. Das Licht wird von pink über orange bis warm gelb, wunderschöne Lichtstimmungen. Und dann sinkt die Sonne langsam wieder runter und verschwindet wieder hinterm Horizont und die nächste Polarnacht beginnt. Man kriegt die Bilder dieser beiden Welten, die ja auf der gleichen Eisoberfläche für uns waren. Wir sind der gleichen Eisscholle gefolgt. Ich kriege sie im Kopf nicht zur Deckung. Die sind so unterschiedlich.
Jetzt sprechen wir hier von der Novemberdepression, wenn es dann grau und dunkel wird. Das gibt's an der Polarstern vermutlich nicht, oder?
Ich habe die Polarnacht überhaupt nicht niederdrückend empfunden. Das ist ganz anders als die graue Stimmung, die bei uns so im November, Dezember dann so langsam einsetzt, am besten noch mit ein bisschen Nieselregen. Die Polarnacht ist nicht grau, sie ist schwarz, sie ist absolut schwarz. Und da drin sieht man dann hell-weiß aufleuchtend die Presseisrücken und die skurrilen Eisformationen im Licht unserer Scheinwerfer und unserer Stirnlampen. Diese harten Schwarz-Weiß-Kontraste in einer farblosen, schwarz-weißen Welt. Das ist ein ganz brillantes Schwarz im Kontrast zu dem brillanten Weiß. Und das ist eher stimulierend und macht einen enthusiastisch.
Und dann sprechen Sie von Außentemperaturen von minus 42 Grad, gefühlt teilweise noch kälter. Und dann gibt es Aufnahmen, da haben die Wissenschaftler und die Crewmitglieder aber durchaus auch mal die Ärmel hochgekrempelt. Also wie passiert das und in welchen Situationen?
Also bei minus 40 Grad und wenn da noch Wind geht, bei gefühlten Temperaturen von minus 60 Grad, wird keiner die Ärmel hochkrempeln. Da erfriert einem die Haut innerhalb von Sekunden. Das wäre gar keine gute Idee. Der würde sich beim Doktor wiederfinden an dem Tag. Aber es gibt natürlich, gerade im Sommer waren die Temperaturen immer um die 0 Grad. Es schwankt nur zwischen minus 1 plus 1. Also fast an 0 Grad festgenagelt die Temperatur im Sommer. Es gibt physikalische Gründe dafür. Und da wird es, wenn man arbeitet, auf dem Eis auch mal sehr schnell sehr, sehr warm.
Und die Arbeiten auf dem Eis, was genau wurde da gemacht, um all diese Messungen, all die Daten, die Sie jetzt haben, die Jahre brauchen werden, bis Sie wirklich alles ausgewertet haben, wie wurde da vorgegangen, um diese Daten zu sammeln?
Wir haben ein ganzes Forschungsstädtchen auf das Eis gestellt, 70 Tonnen an wissenschaftlicher Ausrüstung auf das Eis ausgebracht, kilometerlange armdicke Stromleitungen und Dutzende von Kilowatt installierter elektrischer Leistung. Alle Teams haben jeden Tag ganz intensiv auf dem Eis gearbeitet, um Prozesse in der Atmosphäre, im Schnee, im Eis, im Ozean, im Ökosystem und in der Biogeochemie ganz detailliert zu studieren. Das ist die Grundlage dafür, dass wir es im Klimasystem hinterher richtig abbilden können.
Da greift also wirklich ein Rädchen ins andere. Jetzt mussten Sie einige Personen noch ausfliegen aufgrund von Corona. Wie sehr hat das System dann ins Wanken gebracht?
Wir haben ja schon auch die Planung recht robust gemacht. Es ist nicht so, dass der Ausfall einzelner Personen sofort unser wissenschaftliches Programm weghauen würde. Das wäre auch keine gute Planung gewesen. Es ist jeder schon auch irgendwo gedoppelt und seine Arbeiten können von Kollegen übernommen werden. Muss man ja auch vorsorgen, wenn mal jemand krank wird. Und deswegen konnte das Programm eigentlich nicht mit sehr minimaler Beeinflussung dadurch, dass auch nicht immer alle an Bord waren, weitergeführt werden.
Haben Sie die ersten Ergebnisse, die Sie auf der Expedition vor Augen hatten in Sachen Klimawandel, hat Sie das überrascht? Ich vermute, als Polarforscher doch wahrscheinlich eher nicht.
Wir wussten natürlich auch vorher schon um den Zustand des Eises aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen, aus Daten. Es ist aber nochmal was anderes. Man nimmt es auf einer anderen Ebene wahr, wenn man mittendrin steht und sieht, wie das Eis verschwindet. Wenn wir nördlich von Grönland in einem Bereich, wo das Eis eigentlich dick sein sollte, wo wir uns mit dem Eisbrecher bisher immer rausgehalten haben, weil es eine sehr schwierige Region ist, wenn wir in diesem Bereich durch riesige Flächen offenen Wassers fahren, völlig aufgeschmolzene Eisbereiche am Nordpol selber, völlig erodiertes und aufgeschmolzenes Eis gefunden haben, durchlöchert von Schmelztümpeln, das berührt einen wirklich auch nochmal emotional und nicht nur rein erst wissenschaftlichem, rationalen Sachverstand.
Viele SWR1-Hörerinnen und Hörer haben das natürlich immer wieder verfolgt, auch in ihrem Audio-Logbuch und auch in den Sendungen. Und es kommen dennoch auch einige Nachfragen, zum Beispiel von Michaela Bachtler aus Niedereschach. Und sie sagt, ja, Wetteraufzeichnungen, die begannen nach der Eiszeit, also in einer Periode, in der sich das Klima erwärmt. Warum ist Klimaerwärmung etwas Schlechtes?
Ja, unsere Wetteraufzeichnungen, die direkten Temperaturmessungen, die gehen wenige hundert Jahre zurück, natürlich nicht bis zur letzten Eiszeit. Wir haben aber sehr detaillierte Daten über das Wettergeschehen aus antarktischen Eisbohrkernen, wo Luftproben eingefroren sind, die fast 1 Million Jahre alt sind. Und aus diesen Luftproben kann man auch auf die Temperatur schließen, die damals geherrscht hat auf dem Planeten. Und daher wissen wir, dass über diese gesamte Zeit, über die Zeit, wo der Mensch auf diesem Planeten rumläuft, in der Zeit, in der Homo sapiens angefangen hat, die Erde zu besiedeln, das Klima noch nie wärmer war als das, was uns jetzt bevorsteht. Und das ist eine wirklich gesicherte wissenschaftliche Tatsache.
Von ihr kommt dann noch eine Nachfrage, weil sie häufig den Eindruck hat, es ist mit einer Angstmacherei verbunden. Wie empfinden Sie das?
Das wäre kein gutes Konzept. Angst versetzt Menschen nicht in einen geistigen Zustand, um konstruktiv über Lösungen nachzudenken. Ich denke, es wäre auch ein völlig falscher Ansatz zu versuchen, jetzt Menschen zu bevormunden. Wir müssen die Menschen in die Lage versetzen, die Zusammenhänge zu verstehen und die Konsequenzen unserer heutigen Entscheidungen für unser weiteres, späteres Leben und für zukünftige Generationen zu verstehen. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass wir Verantwortung für unsere Entscheidungen übernehmen können. Und das ist dann Sache jedes Einzelnen und die Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land wird bestimmen, wo es lang geht.
Die Klimaforscher werden ebenfalls kritisch hinterfragt, aus Korb zum Beispiel von Simon Stegmeier. Und der schreibt, er habe mal gehört, dass gerade Klimaforscher besonders viel fliegen würden, ob die Klimaforscher nicht einer Selbsttäuschung unterliegen.
Ja, ob Klimaforscher besonders viel fliegen, dazu liegen mir keine Daten vor. Wir versuchen auf allen Ebenen unsere Meetings virtuell stattfinden zu lassen und unsere Flugtätigkeit einzuschränken. Das gelingt natürlich nicht immer. Es ist in manchen Zusammenhängen auch einfach mal notwendig, um zum Beispiel eine internationale Expedition mit 20 beteiligten Partnerländern aufzustellen und Finanzierung von all diesen Ministerien zu bekommen, muss man auch hin und wieder mal dahin fliegen. Wir versuchen das aber weitgehend zu vermeiden.
Auch von ihm eine Nachfrage, ob die Expedition selbst nicht besonders viel CO2-Emissionen verursacht hat.
Wir sind ja so klimagünstig, wie es irgendwie geht, durch die Arktis gekommen. Wir haben unsere Maschinen abgeschaltet. Wir sind passiv mitgedriftet mit dem Eis. Es lief natürlich noch ein Hilfsdiesel, um Strom und Wärme zu erzeugen. Heizen mussten wir auch auf dem Schiff, um dort zu leben. Aber unsere Expeditionsteilnehmer haben dafür ihre Wohnungen zu Hause nicht geheizt. Aber insgesamt ist im Vergleich zu einem ganz normalen Jahr Expeditionstätigkeit unseres Forschungsschiffes, der Polarstern, sehr viel weniger CO2 ausgestoßen worden, weil normalerweise die Polarstern mit Volldampf unter ihren, nicht mit Volldampf, aber mit laufenden Maschinen über die Weltozeane fährt.
Wenn man da auf die Emissionen schaut, die drei größten Verursacher, China, USA und Indien, sind für etwas mehr als die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Machen Sie sich da als Polarforscher Gedanken oder halten Sie sich ganz bewusst aus der Politik raus?
Ich mache mir natürlich schon Gedanken darüber, wie wir zum Beispiel das arktische Eis retten können. Denn wenn jetzt nicht bald was geschieht, dann wird die Arktis im Sommer eisfrei. Wenn wir diesem Pfad folgen, den wir im Moment eingeschlagen haben, dann verlieren wir das sommerliche arktische Meereis. Das tut mir persönlich weh, darüber nachzudenken, dass wir mit dem Eis auch das Ökosystem und den Eisbären verlieren würden. Er würde dann aussterben. Das wäre eine komplett andere Welt mit gewaltigen Auswirkungen auf das Wetter- und Klimageschehen hier in unseren Breiten. Insbesondere Wetterextreme würden sich dadurch verschärfen. Das ist etwas, was ich glaube, was wir vermeiden sollten.
Sie benennen das Dilemma beim Klimaschutz. Es gibt keine Mehrheit für konkrete, wirksame Vorschläge. Was glauben Sie, woran liegt das?
Ich glaube, zunächst mal sind wir einen riesigen Schritt vorangekommen in den letzten ein, zwei Jahren. Wir haben eine gewaltige Aufmerksamkeit in der Bevölkerung für das Thema erfahren. Wir bekommen zurzeit große Mehrheiten in der Bevölkerung für die Frage, soll mehr für Klimaschutz getan werden? Das große Problem ist, dass bei den konkreten Maßnahmen es immer noch etwas daran hapert, dort Mehrheiten zu bekommen. Und ich glaube, das liegt zum Teil auch daran, dass wir ganz viel noch in ideologischen Gräben verharren, dass kleinteilige Maßnahmen, die auch zum Teil ideologisch motiviert sind, immer noch eine Rolle in der Diskussion spielen, anstatt große, ausgewogene, faire, verantwortungsbewusste Konzepte auf den Tisch zu legen.
Da üben Sie auch ganz konkret Kritik, zum Beispiel an einem der Gründer von Extinction Rebellion, der bewusst Gesetzesbrüche in Kauf nimmt, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Ist das kontraproduktiv?
Ja, also wir leben in einer Demokratie. Die Geschicke unseres Landes, wo es hingeht, wird von der Mehrheit der Menschen bestimmt. Das ist absolut eine riesige Errungenschaft der Menschheit und so soll es auch sein. Der Gründer von Extinction Rebellion, die Bewegung hat sich aber davon distanziert, meinte, wenn sich eine Gesellschaft so unmoralisch verhält wie unsere im Moment, dann spielt Demokratie keine Rolle mehr. Nein, überhaupt nicht. Damit schrecken wir Menschen nur ab. Wir möchten ja erreichen, dass Leute, die jetzt gerade anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich noch nicht so richtig positioniert haben, nicht so genau wissen, was sie damit anfangen sollen, gut informiert sind, noch besser informiert werden, besser verstehen, worauf wir im Moment zusteuern, was die Konsequenzen unserer heutigen Handlungen, unserer heutigen Entscheidungen für die Zukunft sind, damit sie in die Lage versetzt werden, sich selbst gut und richtig und verantwortungsbewusst zu entscheiden. Und das bewegt die Dinge.
Was ich daraus höre, ist aber auch, dass es mit Verboten und Vorschriften eben nicht getan ist.
Ich glaube, wir müssen Anreize dafür setzen, weniger Treibhausgase freizusetzen. Im Moment kann jeder die Atmosphäre mit Treibhausgasen kostenlos zumüllen. Das verursacht aber Kosten auf globaler Skala, gewaltige Kosten, und die werden nicht auf den Verursacher umgelegt. Und wenn wir diese Anreize richtig setzen, wenn wir die Bepreisung, wenn wir eine Bepreisung bekommen für die Emission von Treibhausgasen, von CO2, quer über alle Sektoren, ganz egal, wo das CO2-Molekül herkommt, ganz fair mit dem gleichen Preis, dann ist das auch ein nicht ideologisches Konzept. Und gleichzeitig müssen wir natürlich das Aufkommen aus so einer Bepreisung der Bevölkerung rückerstatten. Denn Klimaschutz soll ja nicht als Deckmal dafür dienen, dass der Staat einfach seine Kassen füllt. Und wenn wir das zurückerstatten, werden auch die unerwünschten und sozialen Nebenwirkungen, die ein reines Bepreisungssystem ja hätte, aufgefangen. Denn Menschen mit niedrigem Einkommen können sich die gestiegenen Energiepreise dann weniger gut leisten. Wenn es aber gleichmäßig pro Kopf der Bevölkerung zurückerstattet wird, dann gibt es eher einen Effekt, dass jemand mit niedrigem Einkommen, der energiesparsamer lebt, davon profitiert.
Wie geht denn die Politik jetzt mit ihren ersten Erkenntnissen, die Sie mitgebracht haben, um?
Es ist schon ein großes Interesse da. Viele Informationsveranstaltungen jetzt schon gehabt mit Bundestagsabgeordneten, mit Ministern, die alle sich sehr genau darüber informieren, was wir gefunden haben in der Arktis. Und ich kann nur hoffen, dass das jetzt auch in weitere Konzepte zum Klimaschutz mit einfließt.
Die Wissenschaft sagt immer, die Zeit drängt. Glauben Sie, dass es überhaupt noch in der Zeit zu schaffen?
Ja, das ist die große Herausforderung. Ich sagte ja auch schon, wir brauchen wirksame Konzepte. Wir haben ja jetzt auch schon ein Konzept. Wir haben den Einstieg in die sektorübergreifende CO2-Bepreisung beschlossen. Das geht Anfang nächsten Jahres los mit 25 Euro pro Tonne. Das wird nicht wirksam genug sein. Das ist nicht der Anreiz, den wir brauchen, um unsere selbst erklärten Reduktionsziele zu erreichen.
Was wäre der Anreiz?
Einfach ein deutlich höherer Preis. An der Stelle geht es einfach darum, dass wir in einen wirksamen Preisbereich kommen und das bedeutet ein Vielfaches der 25 Euro.
Eingefroren am Nordpol. Ganz spannend zu lesen, das Logbuch von Professor Markus Rex. Vor 130 Jahren war der große Entdecker Fridtjof Nansen mit einem Holzschiff am Nordpol. Was für ein Klima hat er vorgefunden?
Ja, erstmal, es war eine gewaltige Pionierleistung der Polarforschung. Der Fridtjof Nansen ist mein persönlicher Held. Ich habe auch seine Expeditionsberichte mehrfach gelesen und auch dabei gehabt auf der Expedition. Er war in einer damals noch anderen Welt unterwegs. Das Eis war doppelt so dick. Die Temperaturen, die er gemessen hat, waren im Winterhalbjahr fast durchgehend etwa 10 Grad kälter. Er hat regelmäßig von Temperaturen unter minus 50 Grad berichtet. Die haben wir nicht mehr angetroffen. Und die Daten, die er damals gesammelt hat, sind heute immer noch wertvoll für uns.
Er war mit einem Segelschiff unterwegs. Lassen sich diese beiden Expeditionen überhaupt vergleichen?
Sie haben bestimmte Gemeinsamkeiten. Wir folgen ja in den Fußstapfen von Nansen. Wir folgen exakt dem Konzept dieser Expedition, sich nämlich vom Eis über die Polarkalotte, also über den Nordpol tragen zu lassen. Das hat Nansen uns vorgemacht. Ist auch der heutzutage weiterhin der einzige Zugang zu der direkten Umgehung des Nordpols im Winter. Und in anderen Bereichen unterscheiden sie sich natürlich komplett. Er war mit einem Team von 13 Leuten auf einem Holzboot, einem Segelbötchen unterwegs, das erstmals so konstruiert war, dass es vom Eis nicht zerdrückt wurde. Er hatte keine Kommunikation. Er ist im nichts verschwunden. Kein Mensch wusste, ob die jemals lebend wieder zurückkommen. Das war bei uns anders.
Wenn Sie es sich hätten aussuchen können, damals oder heute teilzunehmen, wie wäre Ihre Entscheidung ausgefallen?
Ist schwierig. Das war damals natürlich wirklich eine unfassbare Aktion. Aber jeder, der dort mitgefahren ist, hat sein Leben riskiert. Die Mehrheit der Zeitgenossen hätte kein Pfifferling mehr auf die gewettet, sondern die meisten waren davon ausgegangen, die sehen wir nie mehr wieder. Ich habe Familie. Ich bin deswegen sehr froh, dass wir in Expeditionszusammenhängen unterwegs sind, von denen wir auch sicher zurückkommen.
Und solche Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen bezüglich des Klimawandels, hat die Weltgemeinschaft so etwas Ähnliches schon mal geschafft?
Wir sind ja im Prinzip in der Lage, global verantwortungsbewusst zu handeln. Wir haben das Problem des Ozonlochs gelöst. Die Ozonlöcher gibt es zwar immer noch, aber wir haben die Substanzen, die sie verursacht haben, verboten und die Konzentration fängt jetzt an abzunehmen. Und das Ozonloch wird sich zurückbilden und die Ozonschicht wird sich erholen. Das ist das Ergebnis von weltweiten Maßnahmen, Gesetzgebung in allen Ländern der Erde, die diese Substanzen verbieten.
Das ging aber nur über Verbote. Da hat der Appell alleine nicht ausgereicht.
Wir erreichen natürlich über den Appell, im individuellen Verhalten etwas zu verändern, um jetzt im Klimazusammenhang weniger CO2 freizusetzen, einen winzigen Anteil der Weltbevölkerung. Das ist toll, das ist ein toller Beitrag dazu, jetzt auch sehr schnell schon handeln zu können. Letztlich lösen können wir das Problem nur mit einheitlichen Rahmenbedingungen, die es weniger attraktiv machen, Treibhausgase freizusetzen, weil wir dann wirklich alle erreichen. Und das ist, glaube ich, die einzige langfristige Lösung.
Sie haben jetzt große Aufgaben vor sich, nämlich die Auswertung der Daten. Können Sie mal grob überschlagen, wann werden all diese Daten dann wirklich vorliegen? Wie viel Arbeit liegt da jetzt vor Ihnen?
Ja, wir haben jetzt einen riesen Berg an Arbeit zu tun. Wir sind ja zurückgekommen mit einem Schatz von 150 Terabyte an Daten und Tausenden von Proben von Schnee, Eis, Ozean, Atmosphärenbestandteilen und auch kleinen Lebewesen. Das muss ausgewertet werden. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir werden schon bahnbrechende Ergebnisse im nächsten Jahr haben. Wir werden sicherlich die Klimamodelle signifikant verbessert haben in 4, 5 Jahren oder vielleicht auch schon in 3. Aber dann wird für Jahrzehnte dieser Datenschatz weiter genutzt werden und Grundlage für Forschung sein, genauso wie wir heute noch Daten vom Fridtjof Nansen von vor 130 Jahren nutzen.
Ja, und ähnlich wie er Ihr Vorbild ist, haben Sie viele SWR1-Hörerinnen und Hörer begeistert mit Ihrem Audiologbuch, mit dem Podcast Weltwunderkugel, jederzeit nachzuhören bei uns über swr1.de und Eingefroren am Nordpol, auch sehr spannend zu lesen. Darf ich auch nochmal empfehlen. Also danke für den Besuch in SWR1, Leute, Markus Rex.
Eins gehört.